Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin wie immer euer Host, der Stefan. Und als Thema habe ich heute ein sehr aktuelles mitgebracht. Und zwar geht es einmal mehr um die AfD. Und wir wollen uns heute nicht von der Perspektive her nähern, wer wählt die und warum oder wie können wir die AfD am besten bekämpfen, sondern wir werden heute einen juristischen Blick auf die Geschichte werfen. Denn in den letzten Wochen und Monaten ist die Debatte ziemlich hochgekocht in der Bundesrepublik. Soll man ein Parteienverbotsverfahren gegen die AfD anstrengen? Da gab es sehr viele skeptische Stimmen, vor allem angesichts der herausragenden Erfolgsgeschichte im Umgang mit der NPD. Allerdings sind die Argumente natürlich dieses Mal auch leicht anders gelagert. Und was da davon zu halten ist, welche Chancen ein solches Verbot hat, wie sinnvoll das Parteiverbot überhaupt ist. Um darüber zu diskutieren, habe ich mir einen Experten ins Studio geholt.
Ja, hallo, Herr Sasse, ich bin Horst Mayer.
Wer sind Sie denn, Horst Mayer, und was macht Sie denn zum Experten?
Tja, ich bin 1954 geboren, habe in den 70er, 80er Jahren Jura studiert, bin einige Zeit als Strafverteidiger unterwegs gewesen und seit 1992 freier Autor, Schwerpunkt Verfassungsrecht, Verfassungsschutz, Parteiverbot, Polizei, Versammlungsrecht und arbeite viel für den Rundfunk, aber auch bin ich manchmal Büchermacher, schreibe Artikel, bin also, ja, wenn man so will, ein rechtspolitischer Publizist.
Hervorragend. Und genau einen solchen können wir nämlich brauchen, denn diese Niederungen des AfD-Parteiverbots, wie generell, wenn man sich in den juristischen Bereich bewegt, die folgen ja nicht unbedingt politischen Regeln oder denen, was man so als Bauchgefühl bei Dingen üblicherweise hat. Also nur weil einige AfD-Abgeordnete rechtsradikale Äußerungen machen, heißt das ja noch lange nicht, dass man den Laden verbieten kann, auf gut Deutsch. Und ich würde jetzt gerne am Anfang den historischen Aufschlag machen, nämlich erst einmal die Frage stellen, was ist dieses Parteienverbot eigentlich und wo kommt das her? Es gehört ja üblicherweise in diesen Werkzeugkasten der sogenannten streitbaren Demokratie, eine der großen Lehren in Anführungszeichen gesetzt, die wir aus Weimar gezogen haben, dass eine Demokratie in der Lage sein soll, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen. Und es wurde immerhin glorreiche zweimal bisher angewandt in der deutschen Geschichte, jedes Mal gegen vergleichsweise kleine Parteien, einmal gegen die NSDAP-Nachfolgepartei, die Sozialistische Reichspartei, wann war das, 1952, glaube ich, und einmal gegen die KPD 1956, zu einem Zeitpunkt, als die KPD bereits sehr auf dem absteigenden Ast war. Seither gab es zwei Versuche, die NPD zu verbieten, einen 2003, einen 2017. Beide sind aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Was ist jetzt sozusagen, abgesehen von diesem sehr dürren historischen Überblick, den ich hier gerade gemacht habe, von diesem Parteiverbot erstmal im luftleeren Raum zu halten, ohne das überhaupt auf die AfD anzuwenden?
Das Parteiverbot, Instrument der sogenannten streitbaren Demokratie, wie Sie gesagt haben, ist in der Ausgangslage Gründung der Westdeutschen Bundesrepublik 48, 49 wurde das Grundgesetz beraten. Man hat damals geglaubt, man müsse, Sie sagten auch das Stichwort Lehren aus Weimar, man müsse sozusagen Ausnahmetatbestände in die Verfassung schreiben, damit man verfassungswidrige Parteien oder auch das ist Artikel 21 Absatz 2, oder Einzelpersonen, Artikel 18, wenn sie die Grundrechte missbrauchen, dass man gegen sie vorgehen kann. Das ist analytisch gesehen historisch verständlich. Meine These lautet, es hat sich längst überholt. Diese jetzt stabile westdeutsche und gesamtdeutsche Demokratie braucht keine Ausnahmetatbestände. Das ist sowas wie Notstandsrecht, müssen Sie sich vorstellen, weil der Kernbegriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die da geschützt werden soll, ist sowas wie ein ideeller Kern des Grundgesetzes und er wird, Herr Maaßen hat das mal so genannt, als er noch Verfassungsschutzchef war, sogenannte Legalisten, also Leute, die versuchen im Rahmen der Legalität verfassungswidrige, gern auch als feindlich bezeichnete Ziele zu verfolgen, gegen die präventiv sehr früh also vorgehen zu können. Das ist, wie sich heute herausstellt, und Sie haben ja die ganze Erfolgs- bzw. Nicht-Erfolgsgeschichte genannt. Das hat sich heute überlebt. Es wäre meines Erachtens richtiger, diese Artikel, wenn nicht abzuschaffen, dafür sehe ich keine Mehrheit, 2 Drittel im Parlament, aber von diesen Instrumenten nur sehr, sehr zurückhaltend, wenn überhaupt, Gebrauch zu machen. Sie sind zutiefst illiberal und müssen mit großer Vorsicht bedacht werden. Das sagt auch übrigens das Verfassungsgericht. Das sind demokratieverkürzende Ausnahmenormen und die muss man wirklich sehr zurückhaltend anwenden. Das ist aber im Bewusstsein der öffentlichen Debatte nicht verankert. Man glaubt sogar, das sei eine große Errungenschaft des Grundgesetzes. Aber wie gesagt, das Parteiverbot ist eine Fehlkonstruktion. Da kommen wir noch drauf im Einzelnen.
Genau, gehen wir erst einmal auf die reine Funktionsweise vielleicht kurz ein, damit wir ein Verständnis dafür haben, wie das im Idealfall eigentlich tun würde. Grundsätzlich können ja drei Institutionen oder Körperschaften oder wie auch immer man das nennt, genau, da fehlen mir immer wieder die juristischen Fachbegriffe, können das ja beantragen. Und
Ja.
dann würde das gegebenenfalls vor dem Bundesverfassungsgericht, das ja diese Hürden gezogen hat, verhandelt werden. Bin ich da soweit richtig?
Ja, die drei Antragsberechtigten sind Bundesrat, Bundesregierung und Bundestag.
Genau.
Die können die Anträge stellen, in Karlsruhe anhängig machen. Und dann gibt es ein, nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, so ein Wortungetüm, gibt es ein Vorverfahren. Und das Verfassungsgericht prüft, ob der Antrag zulässig ist. Das ist kein Problem, weil wenn der Bundesrat zum Beispiel das beantragt, ja, dann ist das zulässig und hinreichend begründet. Das ist eine inhaltliche Formulierung, die kurz gesagt bedeutet, wenn der Antrag halbwegs ordentlich begründet ist und es Indizien dafür gibt, dass die Partei verfassungswidrig sein könnte, wird über sie in Karlsruhe verhandelt und Beweis erhoben. Wenn aber der Antrag schlecht ist, ja, dann kann man ihn als nicht hinreichend begründet von vornherein abweisen. Davon hat aber das Verfassungsgericht keinen Gebrauch gemacht. Es hätte im NPD-Verfahren nahegelegen, weil im zweiten Verfahren haben sie ja gesagt, diese Partei ist zu unbedeutend. Sie kann gar nicht darauf ausgehen, die FDGO zu beeinträchtigen. Und da hätten sie auch sagen können, ein Antrag zum Verbot einer unbedeutenden Partei ist nicht, kann nicht hinreichend begründet sein, weil diese Partei spielt in der Bundesrepublik keine Rolle. Und das wurde ja im 2017er Urteil, ja, auf der letzten Seite allerdings festgestellt.
Genau, und jetzt nehmen wir einfach mal an, dieses Verbotsverfahren würde erfolgreich verlaufen, wie das im Fall von der SRP und der KPD dann 52 und 56 ja passiert ist. Was ist dann eigentlich die genaue Konsequenz? Ich habe nämlich das Gefühl, dass gerade in der öffentlichen Debatte so ein bisschen das Gefühl dafür fehlt, was will man eigentlich erreichen damit? Ja, dann hört man ja gerne diese Argumente, man kann die zugrunde liegende Ideologie nicht verbieten, was offensichtlich richtig ist. Also welche Folgen hätte denn das konkret für eine Partei? Weil beispielsweise im Fall der KPD zumindest wurden ja auch alle Nachfolgeorganisationen verboten, sozusagen. Also, wenn die gleichen Leute sich wieder hinsetzen und den Laden dann unter dem Namen, sagen wir mal, DKP neu gründen wollen, dann würde das ja nicht funktionieren. Also, was passiert mit einer Partei einerseits, die verboten wird, und andererseits mit den Mitgliedern und Abgeordneten?
Ja, es ist so, die Partei wird definitiv zerschlagen und polizeilich dann aufgelöst. Das Verfassungsgericht urteilt das Verbot und auch das Verbot, Ersatzorganisationen zu bilden. Da hat man die KP-Leute ziemlich noch dran gekriegt, jahrelang. Wenn die zusammen das Mani Kommunistische Manifest gelesen haben, hatten sie eine Ersatzorganisation in Essen oder sonst wo gegründet. Und, aber es ist die radikale Zerschlagung der Organisation, Illegalisierung, wenn Sie so wollen, die werden nicht in den Untergrund geschickt, aber in die Illegalität. Es wird nichts geduldet. Die Abgeordneten verlieren ihre Mandate. Das ist nicht selbstverständlich, weil früher zum Beispiel zur Zeit der Bismarckschen Sozialistengesetzgebung hatten die SPD-Leute, obwohl ihre Partei überall jahrelang verboten war, ihre Mandate im Reichstag. Das Verfassungsgericht hat 52 gesagt, nein, also das ist inkonsequent, wenn die Organisation verboten wird. Es sollen ja bestimmte Ideen aus dem Prozess ausgeschaltet werden, dann dürfen auch die Abgeordneten nicht ungeschoren bleiben, sozusagen. Also es ist eine komplette Illegalisierung, aber die Pointe ist natürlich, und da kommen wir zu einem Aspekt der Fehlkonstruktion, aus der SRP wurde 1900, also ungefähr 64, die NPD, da waren viele alte SRP-Nazis, also Alt-Nazis, muss man bei denen sagen, die waren in der NPD. Und bei der KPD ist es noch interessanter. Da gab es 1968 die Gründung der DKP. Und jetzt dreimal dürfen Sie raten, wo das beraten wurde. Bei Bundesjustizminister Gustav Heinemann. Da waren die alten Kommunisten vorstellig geworden und Heinemann hat ihnen erklärt, sie können keine KPD wieder gründen, weil das ist sozusagen das Verbotsurteil gilt unbeschränkt. Aber sie können ja einen anderen Verein gründen und nennen den DKP. Und so geschah es, weil die Bundesregierung brauchte eine innenpolitische Öffnung, weil es machte sich gar nicht gut, die Ostpolitik mit Entspannung außenpolitisch und zugleich sich sagen lassen zu müssen, ja, wieso sind denn bei Ihnen die Kommunisten in Bausch und Bogen verboten? Was damals übrigens 56 nur in den Diktaturen Portugals und Spaniens der Fall war. Also da stand Westdeutschland schon ziemlich singulär da. Also das heißt, politische Organisationen zu verbieten wegen ihrer falschen Ideen oder ihrer angeblich schädlichen oder anstößigen Parolen, das ist ein sinnloses Unterfangen. Bei der NPD zum Beispiel ist es gar nicht nötig, weil die 5000 Leute haben in Deutschland praktisch keine Rolle gespielt, wären sie nicht von den Medien so hochgehypt worden. Und das Problem bei der AfD ist nun umgekehrt. Sie sind sehr einflussreich, sie sind sehr stark. Es wurde noch nie erwogen, gegen so eine starke Partei 20 bis 30% bundesweit einen Verbotsantrag zu stellen. Und wenn man das tut, ist natürlich klar, dass sich eine andere Organisation gründen wird. Diese Ideen verschwinden nicht, die Menschen verschwinden auch nicht, die solche Ideen haben und die so etwas wählen. Und allein deshalb zeigt sich wieder, wie wenig praktikabel dieses Instrument ist. Es wird sozusagen ideologisch-politisch immer sehr hochgehängt als die goldene Lehre aus der Weimarer Republik und dem Scheitern von Weimar. Aber auch an dem Argument ist nichts dran, da können wir gerne noch drüber sprechen. Praktisch jedenfalls hat die Bundesrepublik mit dem Parteiverbot bisher kein Glück gehabt. Es entsprach in keiner Weise die kleinen Parteien in den 50er Jahren einer konkreten Gefahrenlage. Es war eine Art ideologisches Abgrenzungs- und Ausgrenzungsritual. Es hatte sicherheitspolitisch keinerlei Gebrauchswert.
Okay, ich würde an der Stelle einfach mal zwei Gegenargumente für die Debatte sozusagen einwerfen. Ich muss selbst sagen, ich schwanke so hin und her. Ich bin noch sehr unentschlossen, wo ich in der Haltung rauskomme. Das erste wäre, es ist ja trotzdem relevant, wenn ich die Strukturen der Partei zerschlage. Also das kann ja für eine Partei und für eine Bewegung nicht irrelevant sein, wenn ihr gesamter Besitz beschlagnahmt wird und wenn ihre Strukturen zerschlagen werden. Also auch würde quasi, jetzt nehmen wir mal eine starke Partei, also wenn man die AfD sozusagen verbietet, dann würde ja trotzdem ein eventuell gegründeter Nachfolgeverein Probleme haben und Umsetzungsschwierigkeiten. Ich habe auch keinen Zweifel daran, dass die das versuchen würden, aber ich hätte starke Zweifel daran, dass die sozusagen, wie sagt man im Englischen, hit the ground running, also dass die quasi direkt da weitermachen könnten, wo sie aufgehört haben. Also diesen Effekt müsste es ja zumindest haben. Und die zweite Argumentationslinie wäre, ich sehe absolut das sicherheitspolitische Argument. Da hatten wir quasi bislang auch, muss man sagen, Glück, was das anbelangt. Auf der anderen Seite sind ja aber politische Abgrenzungsrituale, wie Sie das nennen, ja auch nicht komplett wertlos. Also durch dieses Signal quasi, das hat man ja bei Gesetzen häufig, dass wir Dinge als illegal machen, die nur von einer absoluten Minderheit überhaupt erwogen werden. Aber dass eben die Signalwirkung eines, diese Tat, diese Handlung oder was auch immer, das ist illegal sozusagen. Das hat ja eine abschreckende Funktion sozusagen, eine wertvolle Symbolfunktion sozusagen, die ja komplett gering zu schätzen auch nicht ist.
Gut, zum ersten Argument. Natürlich können Sie mit der Polizei einer Organisation ordentlich zusetzen. Wenn Sie die Presseberichte lesen, was 1956 am 17. August passierte, während das Verfassungsgericht noch das ellenlange Urteil verkündete, da war die Kriminalpolizei, Abteilung Staatsschutz, schon unterwegs und hat die Parteibüros geschlossen und so weiter. Und die Kommunistenverfolgung, die dann einsetzte, ist beispiellos. Die kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die Leute haben wegen Propagandadelikten jahrelang im Zuchthaus gesessen. Also da konnte man ihnen schon zusetzen. Nur man hat die Idee des Kommunismus natürlich nicht aus der Welt geschafft. Und wie gesagt, ich habe Ihnen ja erzählt, 1968 wurde mit Hilfe der Bundesregierung die DKP, das war praktisch eine Nachfolgeorganisation, gegründet. Und man sieht, das Parteiverbot, was sich dann in diesen politischen Zusammenhängen abspielt, da geht es ja nicht um die Frage der Illegalität, tut die Partei was Illegales, sondern sie hat eine verfassungswidrige Propaganda, dass das sehr doch nur eingeschränkt möglich ist. Die Zeitläufe haben oft dann was anderes gezeigt. Der zweite Punkt, Abschreckung, da möchte ich mal ein demokratisches Argument scharf machen. Was ist die Demokratie? Das ist der Parteienpluralismus, das ist die Meinungsfreiheit, das ist die Versammlungsfreiheit und Sie können in einer Partei als politisches Kollektiv, können Sie sich frei gründen, das steht im Grundgesetz. Die Parteien nehmen an der politischen Willensbildung des Volkes teil und das tut im Moment auch die AfD, auch wenn das vielen ihrer Gegner nicht gefällt. Das Entscheidende ist, in der Demokratie gibt es die Chancengleichheit der Parteien, die Offenheit des politischen Prozesses. Und wer ist berechtigt, frage ich dann zurück, sozusagen mit dem verfassungspädagogischen Hammer zu kommen und Leute in Thüringen abzuschrecken, die gerne Herrn Höcke wählen? Das ist für sich genommen antidemokratisch. Das ist nicht das, was eine normale bürgerliche Demokratie tut. Ich habe ja schon erklärt, Sie finden kaum eine bürgerliche Verfassung, in der ein Parteiverbot dieser Sorte drinsteht. Das ist sozusagen ein deutscher Sonderweg und der ist zutiefst illiberal und fragwürdig. Und wenn zum Beispiel, ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel, warum ist der Chef vom Verfassungsschutz, Herr Haldenwang, unterwegs und sagt solche Äußerungen? Der Verfassungsschutz ist nicht allein dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Ja, da fasse ich mich an den Kopf und sage, hallo, kann er das mal seinen Kollegen im Ausland erklären, dass ein Inlandsgeheimdienst für Wahlergebnisse und Zustimmung von Wählern zuständig ist? Das zeigt aber die Befangenheit. Das Denken in dieser Art, eine Partei muss verfassungstreu sein. Das ist aber definitiv nicht so. Ich als Bürger muss auch nicht verfassungstreu sein, solange man gegen mich nicht den Artikel 18 anwendet, dass ich angeblich meine Grundrechte missbraucht habe, kann ich sagen, was ich will. Wenn es nicht strafbar ist, wenn es keine Volksverhetzung ist, kann ich sagen und meinen, was ich will. Und das gilt für Parteien genauso. Ich meine, stellen Sie sich doch mal vor, die Mehrheitsparteien beherrschen über das Innenministerium den Verfassungsschutz und der Verfassungsschutz definiert, was extremistisch ist. Das ist die Vorlaufstufe zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren. Das heißt, die politischen Mehrheitsparteien entscheiden nach politischen Kriterien des Extremismus danach, ob eine unliebsame, unbequeme Oppositionspartei, egal jetzt ob rechts oder links, was tun kann oder nicht. Das ist kein demokratisches Verfahren. Das ist eine anormale Lage. Das ist ich würde das sogar als Verblendungszusammenhang bezeichnen. Man glaubt ja, die FDGO ist das Beste, was das Grundgesetz überhaupt hat. Das ist ein Irrtum. So haut es nicht hin. Das sind keine demokratischen Standards. Ein Parteiverbot ist in einer, ich sage es jetzt nochmal zugespitzt, in einer normalen bürgerlichen Demokratie gibt es ein Parteiverbot, können ja auch Vereinigungen sein, die jetzt nicht so groß sind wie Parteien. Ein Organisationsverbot kommt dann zum Zuge, wenn die Organisation drauf und dran geht, die Rechtsordnung zu brechen, wenn sie drauf und dran geht, Gewalt im politischen Kampf einzusetzen oder mit Gewalt zu drohen. Das sind die klassischen Verbotstatbestände, weil natürlich jeder bürgerlich-demokratische Rechtsstaat wird es nicht dulden, versuche ihn mit Gewalt abzuschaffen oder also jedenfalls mit tendenziell gewaltsamen Mitteln und Einschüchterung. Das ist eine andere Sache. Aber einer Partei vorzuwerfen, sie verfolge extremistische Ziele, da kann ich ja nur die Schultern zucken und kann sagen, na und? Da diskutiert doch mit ihnen. Ihr habt vielleicht andere und bessere Ziele. Ich würde mich auch, verstehen Sie das nicht falsch, die AfD ist für mich der politische Gegner. Denen gehört ordentlich eingeschenkt. Aber da muss man den robusten, offenen, demokratischen Kampf führen und weder auf den Verfassungsschutz schielen, den man ja übrigens viele Linke wollten, den ja auch schon längst abschaffen und in die Tonne hauen. Aber wenn es gegen rechts geht, dann vergisst man diese Vorbehalte gegen den Verfassungsschutz. Oder man geht in Karlsruhe betteln und sagt, bitte, die Nerven, schafft die uns vom Hals. Das ist kein demokratischer Stil. Das ist schwach, das ist etatistisch, das ist eine kranke Zivilgesellschaft. Also Entschuldigung, ich muss es jetzt mal ein bisschen zuspitzen, um die Unterschiede klarzumachen.
Ich habe an der Stelle eine etwas laienhafte Nachfrage, weil mein Verständnis ist, dass das Parteienrecht, also quasi das Parteiengesetz, den Parteien durchaus vorschreibt, dass sie demokratisch und demokratisch, oder ist es nur demokratisch verfasst sein müssen? Da bin ich gerade unsicher, aber ich dachte, dass wir Parteien durchaus rechtlich verpflichten, demokratisch zu sein, oder liege ich
Nein,
da falsch?
definitiv nicht. Im Parteiengesetz steht im Gegenteil zum Beispiel, die Gleichheit der Parteien ist dort verankert und dort heißt es zum Beispiel, wenn staatliche oder kommunale Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, klassischer Fall Versammlungsräume, Stadthallen, dass alle legalen Parteien, also das heißt nicht verbotene Parteien, da kann man nicht unterscheiden zwischen Extremisten und Nicht-Extremisten. Die AfD ist genauso legal zurzeit wie die SPD. Und wenn eine Kommune ihre Stadthalle vermietet an politische Parteien, dürfen sie nicht die AfD ausschließen. Ja, und es steht nicht im Parteiengesetz drin, dass die Parteien nicht extremistisch sein dürfen. Da steht drin, dass sie wichtige Bestandteile des demokratischen Prozesses sind. Die Bundesrepublik wird ja auch als Parteienstaat bezeichnet. Sie hat auch eine beispiellose weltweit üppige Parteienfinanzierung, wo man ja gerade auch versucht, die AfD auszuschließen mit ihrer Stiftung. Eine weitere Baustelle der streitbaren Demokratie. Könnten wir auch noch länger drüber reden. Aber das Parteiengesetz sieht es nicht vor. Es gibt, ich muss Ihnen das auch noch zusätzlich sagen, es gibt explizit Urteile des Verfassungsgerichts, wo drin steht, die Bürger sind nicht verpflichtet, auf dem Boden der Verfassung zu stehen. Sie müssen friedlich bleiben, und man kann auch versuchen, sie von der Idee und der guten Qualität der Demokratie zu überzeugen. Man darf ihnen das aber nicht aufdrängen. Es steht ihnen frei, auch das Grundgesetz zum Beispiel ändern zu wollen. Ich meine, das Grundgesetz ist über 80 Mal, ich habe jetzt die Zählung nicht genau im Kopf, ist dutzendefach geändert worden. Und wenn ich friedlich bleibe, kann ich zum Beispiel fordern, dass die Bundesrepublik vielleicht in eine konstitutionelle Monarchie umgewandelt wird oder sonst irgendwas. Also da ist nicht so, das Parteiengesetz verpflichtet die Parteien nicht auf Staatstreue. Das ist sozusagen, Sie müssen sich vorstellen, die Ausnahmeverfassung, die bei Bedarf angewendet wird, ist der Parteiverbotsartikel. Solange er nicht angewendet wird, ist die Bundesrepublik eine liberale Demokratie. Wenn er angewendet wird, ist die Bundesrepublik in diesem Fall eine illiberale Demokratie. Und das ist ein Problem. Man
Ja,
hat mit
genau.
dem Parteiverbot ein Problem, aber kein Problembewusstsein. Das ist meine These.
Genau, aber wir haben ja quasi unter Umständen ein Problem, dass diesen Notstand rechtfertigt. Also Notstandsgesetzgebungen sind ja jetzt wahrlich kein deutsches Alleinstellungsmerkmal. Das haben ja diverse andere Systeme und Verfassungen auch. Das kennen die USA ja grundsätzlich, solche Ideen, wenn man beispielsweise die Nationalgarde irgendwo hinschickt oder die Militärs, die dann
Ja.
Gesetze durchsetzen oder ähnliches. Das ist ja zum Beispiel was, was wir in Deutschland praktisch nicht kennen. Also die Vorstellung,
Ja.
dass wir mit der Bundeswehr Bundesgesetze in Bayern durchsetzen, die ist uns ja deutlich fremder als den USA, die Vorstellung, in Little Rock in Arkansas, Bundesrecht durchzusetzen.
Na, darf ich mal kurz einhaken? Also, es ist so, in Deutschland haben Sie einen Paragraphen im Artikel, die Nummer weiß ich jetzt nicht. Wenn ein Bundesland die FDGO zum, also sozusagen Rechtsstaat und Demokratie abschaffen will, ist die Bundesgewalt berechtigt, dort für Ruhe und Ordnung und für Demokratie zu sorgen. Das nennt man, ich glaube, es heißt Bundeszwang. Das sind so Notstandsartikel. Aber davon reden wir ja gar nicht. Wir reden ja von einer Partei, die anstößige Propaganda verbreitet. Die hat ja mit Gewalt und so weiter nichts zu tun. Randphänomene sind manchmal Volksverhetzungsgeschichten, aber die Illegalität kann man ja der AfD nicht vorwerfen. Man wirft ihr vor, Sie wissen ja, alle Ankläger, die bei der AfD anklopfen, haben einen dicken Koffer und da sind widerliche Zitate gesammelt. Ja, das ist auch das, worauf der Verfassungsschutz ja spezialisiert ist. Ja, und das ist ein Problem und ja, da würde ich sagen, ich habe jetzt Ihren ersten Ansatzpunkt vergessen, wenn Sie den vielleicht nochmal wiederholen könnten. Ihr erster Einwand, da ging es darum, ach so, dass in den USA auch Notstandsrecht gäbe. Dazu müssen Sie aber wissen, es gibt in den USA kein Notstandsrecht in Bezug auf politische Organisationen. Also wenn Sie einem Amerikaner erklären würden, die AfD wird verboten, weil sie völkische Ideen verbreitet, dann würde der den Kopf schütteln und sagen, ja, wie was? Free Speech gilt doch auch für Einzelne und für Parteien. Also in den USA wäre das undenkbar. Übrigens auch so ein Strafgesetz wie die Auschwitz-Lüge wäre in den USA auch undenkbar. Free Speech wird da sehr, sehr radikal hochgehalten. Ich kann Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. In Karlsruhe 2016, als über die NPD verhandelt wurde, war ein amerikanischer Prozessbeobachter und er hat hinterher geschrieben im Internet, in einem Artikel, komisch, die Funktionäre der NPD haben so beflissen mit den Richtern darüber diskutiert, ob ihre völkischen Ideen mit der FDGO vereinbar sind. Und dann sagt der Amerikaner, ja, Komisch, warum haben Sie sich nicht einfach auf die Meinungsfreiheit berufen? Sie können doch fordern, was Sie wollen. Wieso rechten Sie mit den Richtern darüber, ob die FDGO, ideal gedacht, der Verfassungskern, mit irgendwelchen Zielen nicht vereinbar ist? Also will ich nur sagen, der unbefangene Blick von draußen sagt einem schon, wenn Beweisaufnahme gemacht wird, nicht über die illegalen Taten einer Partei, sondern über ihre anstößigen Ziele, ja, dann müsste bei Demokraten eigentlich müssten alle Alarmglocken angehen. Das ist das Problem.
Da sind wir ja dann wieder bei der Symbolwirkung, weil das ist ja letzten Endes eine der ganz wichtigen Funktionen dieser Verfahren und natürlich auch der Verfassungsschutzbericht, der Verfassungsschutzbeobachtung, womit wir bei Ihrem Kritikpunkt dann wieder wären, dass die sich für Wahlergebnisse zuständig sehen. Weil natürlich diese offizielle Einstufung zuerst als Prüffall, dann als Verdachtsfall, dann als gesichert rechtsextrem oder was auch immer da diese ganzen Abstufungen sind, einerseits durch den Verfassungsschutz und dann das offizielle Verfahren sozusagen. Das erzwingt ja von der jeweiligen Partei eine Festlegung. Also ja, natürlich könnten die theoretisch gesehen sich auf die Meinungsfreiheit berufen und sagen, wir dürfen fordern, die FDGO abzulehnen. Aber letzten Endes würden sie ja damit genau das tun, was ihre Gegner von ihnen wollen. Weil letzten Endes hätten wir ja gerne, dass Rechtsextremisten sich hinstellen und sagen, hey, wir sind rechtsextrem und wir wollen die Demokratie abschaffen. Das ist ja gewissermaßen das Problem, in Anführungszeichen, dass sie das nicht tun. Ja, die verstecken sich ja selbst hinter der FDGO. Deswegen ist das.
Ja, gemein, wie gemein,
Genau, das ist richtig gemein
verfassungsfeindlich.
von denen. Aber das ist ja gewissermaßen das eigentliche Ziel dieses Prozesses, ist es ja, die sozusagen höchstamtlich zu entlarven, effektiv. Also quasi so ein offizielles Gütesiegel des Bundesverfassungsgerichts, nicht FDGO. Deswegen ist natürlich dieser amerikanische Einwand, den Sie da genannt haben, an der Stelle etwas Wohlfeil, weil der berührte den Kern der Sache nicht. Dass die Meinungsfreiheit grundsätzlich haben, Entschuldigung, sowas rauszuhauen, das ist ja quasi unbenommen. Was man versucht zu erreichen, ist ja quasi diesen Abgrenzungsprozess zu schaffen. Und das wäre jetzt mein Argument, das ist typisch deutsch, das über den juristischen Weg zu versuchen. Ja, wir sehen das ja auf ganz vielen Feldern. Wir haben darüber im Podcast auch in anderen Episoden schon gesprochen. Ja, wir sehen das bei der Schuldenbremse, wo man ja auch versucht, demokratische Prozesse letzten Endes auf legalem Weg zu beseitigen. Ob man da jetzt dafür ist oder dagegen, sei mal dahingestellt, ist dasselbe beim AfD-Parteiverbot oder ähnlichen Dingen. Ja, aber wir haben in Deutschland die Tendenz, Dinge zu verrechtlichen. Und ich glaube, dass mindestens genauso sehr aus dieser Tradition her das Parteiverbot zu sehen ist, wie aus den sogenannten Lehren von Weimar. Dass es einfach so eine deutsche Marotte ist, glauben zu können, dass man politische Prozesse durch ein höchstrichterliches Urteil ersetzen kann. Würden Sie da mitgehen?
Ja, natürlich. Die etatistische und autoritäre Perspektive ist das Parteiverbot. Und zwar dann schon, wenn es überhaupt noch nicht nötig ist. Ich habe ja gesagt, Organisationen und Parteien werden dann gefährlich, wenn sie zu Rechtsbruch und Gewalt schreiten. Weil das sind grundlegende demokratische Spielregeln, die müssen natürlich von allen, egal welche Inhalte sie vertreten, eingehalten werden. Aber wenn sie schon nach dem Staat rufen, also Verfassungsschutz, Verbotsantrag, Verbotsurteil, und die Leute ausschalten wollen aus dem demokratischen Willensbildungsprozess, da haben sie, sollten sie jedenfalls als Demokraten ein Problem haben. Und deshalb geht auch das Argument der Rede- und Versammlungs- und Parteienfreiheit nicht an der Sache vorbei, sondern die Parteienfreiheit ist ja sozusagen inhaltlich so, oder umgekehrt, ich mache es mal umgekehrt. Welche Staatsinstanz soll denn bei uns darüber entscheiden, welche Ziele gerechterweise oder legitimerweise vertreten werden dürfen oder nicht? Das ist doch Sache der öffentlichen Debatte. Kein Schiedsrichter, kein Karlsruher Gericht oder keine Regierung kann doch sagen, ja, Moment mal, wir können ja über vieles reden, aber jetzt geht ihr zu weit, jetzt stellt ihr Forderungen, die ja unmöglich sind, ihr wollt Leute deportieren oder was weiß ich. Das ist doch Sache der öffentlichen Debatte. Und da finde ich, ist wirklich die Frage, da muss man ganz kühl denken. Also nicht, bin ich sehr der politische Gegner der AfD, finde ich die empörend und provozierend, sondern man muss fragen, sind sie so gefährlich oder werden sie langsam so gefährlich, dass wir sie ausschalten und verbieten müssen? Oder können wir noch mit ihnen friedlich diskutieren? Das ist der normale demokratische liberale Ansatz. Und den verlässt man, wenn man sich auf die schiefe Ebene der streitbaren Demokratie begibt.
Ich stimme Ihnen da grundsätzlich erst einmal quasi auf der philosophischen Ebene zu. Das praktische Problem, das wir da bekommen, ist, dass der Zeitpunkt, zu dem wir quasi wissen, jetzt ist es soweit sozusagen, jetzt werden sie gefährlich, das ist ja dann meistens schon zu spät. Sie haben das ja auch in einem von Ihren Essays beschrieben, ja, dass diese Rechtsprechung da in einem ganz merkwürdigen Zwischenraum ist von zu früh bis zu spät, letzten Endes. Und ich denke auch, deswegen führt es auch ganz ein wenig am Ziel vorbei, letzten Endes mit der Gewalt. Weil würde quasi Gewalt angewendet werden, dann brauche ich auch kein Parteiverbot, weil die Gewalt ist ja bereits illegal. Also da gibt es ja Gesetze gegen. Also wenn die jetzt anfangen würden, gewissermaßen, was weiß ich, Linke auf offener Straße zusammenzuschlagen oder Ausländer in LKWs zu zerren und auf eigene Faust zur Grenze zu fahren oder was auch immer, das ist ja jetzt schon illegal. Ja, also das wäre Körperverletzung, das wäre Freiheitsberaubung, das wäre alles Mögliche, die könnte ich ja bereits verurteilen. Dafür brauche ich ja auch kein Parteiverbot. Ich
Ja,
weiß,
aber.
das ist jetzt quasi Wasser auf Ihren Mühlen, weil Sie sagen, ja klar, wir brauchen das Ding auch nicht.
Nein, nein, das sage ich nicht. Nein, nein, ich möchte Folgendes sagen. Wenn es in Einzelbereichen Mitglieder der AfD gäbe, die politisch Gewalt anwenden gegen Andersdenkende und so weiter, dann ist das zunächst mal eine Frage, ein Problem der Strafjustiz. Wenn aber die AfD als politische Organisation ihre spezifische Kraft, die sie aus der Organisation entfaltet, systematisch anfängt, Straftaten zu begehen, dann ist genau die Schwelle erreicht, wo man sagt, das ist ein Merkmal der Politik dieser Partei. Und eine Partei ist als großer politischer Verband auch schon, sagen wir mal, wirkmächtiger als ein Einzelner, der irgendwie ausrastet und jemanden schlägt, den er für sonst wie hält. Also da müssen Sie auch unterscheiden zwischen der Ebene der einzelnen Straftaten oder ob Straftaten in einem politischen Verband so systematisch und prägnant in Erscheinung treten, dass man den politischen Verband bekämpft. Und da ist es nicht immer schon zu spät, wenn eine Partei dazu übergeht, Gewalt in den politischen Kampf zu bringen, können Sie noch Verbotsanträge stellen. Außerdem noch ein weiteres prozedurales Argument. Das Verfassungsgericht hat nach seiner gesetzlichen Grundlage in jedem Verfahren die Möglichkeit, einen Zustand, also das wäre hier die Legalität einer Partei, vorläufig zu regeln, wenn sozusagen akute Gewalt und Gefahren drohen. Man hat zum Beispiel der SRP sofort verboten, überhaupt noch politisch zu wirken. Das war damals gar nicht nötig, aber man hat es getan. Das heißt, diese Leute durften nicht mehr demonstrieren. Die waren zwar als Partei noch legal vorhanden, aber sie waren praktisch politisch ganz eingeschränkt. Und diese Maßnahmen, diese einstweiligen Maßnahmen, könnte man auch gegen jede andere Partei, wo ein Verbotsverfahren läuft, machen. Also das heißt, die Frage der Eingriffsschwelle, Juristen sagen, Eingriffsschwelle, ist die hoch oder niedrig? Sie können auch von den hohen oder niedrigen Hürden sprechen. Ich möchte Ihnen erklären, die hohen Hürden, von denen immer die Rede ist, gibt es nicht. Ich kann Ihnen erklären, wie im Verbotsurteil, nein, nicht Verbotsurteil, im NPD-Urteil erklärt wurde, dass man sehr früh, nämlich genau mit dem Argument, was Sie genannt haben, damit es bloß nicht zu spät ist, lieber zu früh eingreifen. Aber das ist nicht die rechtsstaatliche Lösung, weil wir haben ja ein demokratisches Problem. Wie erklären Sie denn 30% der Wähler in Thüringen, dass sie leider die falsche Partei gewählt haben? Da haben Sie ein ganz dickes Legitimationsproblem. Das heißt, Sie wollen vorbeugend die Demokratie schützen und beschädigen durch dieses Parteiverbot die Demokratie vielleicht noch stärker, als Sie es durch die Prävention eigentlich machen wollten.
Genau, aber
Also
da beißt
Sie
sich ja die
kommen
Katze.
immer wieder, ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Sie kommen immer wieder, auf jeder Ebene kommen Sie in Probleme. Aber vielleicht darf ich noch mal etwas systematisch erklären. Das ist gar nicht so theoretisch. Im NPD-Urteil von 2017 steht, dass eine Organisation, die auf jegliche Gewaltanwendung verzichtet, eine Organisation, deren Politik unter dem Schutz der Grundrechte steht, dass sie sich trotzdem verbotsrelevant verhält oder verhalten kann. Also das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Legalität genügt nicht. Sie müssen verfassungstreu sein. Also Sie müssen den Inhalten der FDGO nach ihrer Propaganda und Zielen entsprechen. Das heißt, Sie können nicht sagen, ja, aber Moment, wir haben Versammlungsfreiheit, wir haben Meinungsfreiheit. Ja, was wollt ihr denn? Unsere Propaganda geht euch auf den Keks. Aber Es ist doch legal. Da sagt das Verfassungsgericht, ja, aber wir haben ja die streitbare und wehrhafte Demokratie. Wir wollen ganz früh, Präventionsdogma, kritisiere ich, wir wollen ganz früh, und deshalb nützt euch alles nichts, wenn ihr in den normalen Verhältnissen euch auf Grundrechte berufen könnt. Wenn wir die FDGU scharf machen gegen euch, dann nützen euch die Grundrechte nichts mehr. Und das ist, da haben Sie ein ganz dickes Problem, weil sozusagen in anderen bürgerlichen Demokratien genügt es, legal zu sein. Da kommt niemand auf die Idee zu sagen, ja, aber inhaltlich seid ihr doch so fies und dass ihr gegen die Grundordnung verstoßt. Also das ist zutiefst illiberales Denken. Und das ist in einer normalen Demokratie nicht üblich. Wie gesagt, man muss, wenn man nicht auf die völlig abstrakte und brutale Prävention setzt, muss man irgendein Kriterium haben. Es soll nicht zu spät sein, da haben Sie völlig recht. Aber es darf auf keinen Fall zu früh sein, weil Sie ja dann die Demokratie beschädigen. Da sind Sie in einer richtigen Zwickmühle. Und das Gericht hat leider keine hohen Hürden errichtet. Die einzige ist, die NPD muss Potenzialität haben, das heißt, sie muss so gewisse, es muss gewisse Anhaltspunkte geben, dass sie theoretisch in der Lage ist, mal irgendwann einen Erfolg zu erzielen. Das ist so ein Minimum an Gewicht und Evidenz, können Sie auch sagen, ja. Aber diese Hürde bedeutet gar nichts, weil sie sagt ja nur, der Staat soll nicht gegen Parteien vorgehen, die sowieso politisch impotent sind. Ja, ich meine, da kann ich als Verfassungsjurist nur lächeln und sagen, ja gut, ja, man sollte sich wirklich nicht mit Parteien beschäftigen, die unbedeutend sind. Was muss man die in Karlsruhe verklagen? Ja, also da ist ein Problem. Es gibt keine hohen Hürden. Wir kommen mal auf die AfD. Sie könnten die AfD, die ein sattes Potenzial hat. Also da gibt es juristisch, verfassungsjuristisch überhaupt kein Problem bei der AfD. Sie hat das Potenzial. Aber jetzt beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, weil das, was juristisch ihr Verbot ermöglicht, ihre Stärke, das verhindert politisch ihr Verbot. Weil Sie merken doch, man zögert, man findet sie fies und widerlich, aber man hat Angst, zu Recht, und man zögert zu Recht, weil man muss ja 20 bis 30% der Wähler erklären, ja Leute, eure Stimmen zählen nicht und eure Partei wird in die Illegalität geschickt. Da haben Sie wieder ein ganz dickes Problem. Und da kommt man nicht raus. Und deshalb ja meine These, wir können getrost auf diese Ausnahmeartikel verzichten. Wir spielen in Anführungszeichen und praktizieren einfach den demokratischen politischen Diskurs. Das ist es. Das ist das erste Mittel der Wahl.
Da muss ich sagen, ich hätte jetzt wenig Problem damit, den Leuten zu sagen, wenn sie eine gesichert gefährliche rechtsextremistische oder linksextremistische, egal, für das Argument, wenn die das wählen, dann hätte ich auch kein Problem hinzustehen und sagen, eure Stimmen zählen nicht. Einfach mit diesem Argument. Also ich bin bei weitem nicht so skeptisch eingestellt gegenüber der Idee, dass eine demokratische, also dass wir in einer Demokratie demokratische Parteien haben wollen. Erneut, ob das das geeignete Mittel ist, sei mal dahingestellt. Aber ich bin nicht ganz so skeptisch gegenüber dem Ziel. Also ich hätte da kein Problem hinzustehen und sagen, ja, Leute, was ihr hier wählt, ist eben rechtsextrem und wir erlauben das nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass die Fantasieversion, die da durchgespielt wird, im Endeffekt so eine Zeitreise ist, in das Jahr vermutlich 32, und dass wir dann quasi die NSDAP verbieten. Und und damit retrospektiv sozusagen die NS-Diktatur verhindern. Weil ich denke, das ist einfach der historische Schatten, der hier immer über allem liegt. Es
Ja,
ging ja
gut.
letzten Endes das, nie wirklich um die, da sind wir wieder bei Potentialität der KPD. Weil egal, wann wir in Weimar gucken, die KPD war zwar ein Stachel im Fleisch und alles, und mit Sicherheit keine positive Geschichte, aber gefährlich waren die nie für die Existenz. Lebensbedrohlich wurden ja immer die Rechtsextremisten, und das war in der Bundesrepublik ja letztlich ähnlich. Wäre auch da
Darüber
weiter
kann man
jeder helfen können.
Darüber kann man streiten, wer jetzt rechts oder links in der Weimarer Republik die größere Gefahr war. Aber reden wir doch mal über das Weimar-Argument. Es stimmt vorne und hinten nicht. Erstens, die Weimarer Republik war keine wehrlose Republik. Sie hatte ein Republikschutzgesetz und da konnten sie Organisationen, Parteien standen gar nicht unter dem Entscheidungsmonopol und dem Parteienprivileg wie heute. Die konnten nicht nur von einem höchsten Gericht verboten werden, sondern die Innenministerien. Die NSDAP war auch dutzendfach, aber nur partiell zeitlich verboten. Und man hat Organisationen illegalisiert. Aber wir wissen heute, es war nicht etwa die Weimarer Reichsverfassung, die das Parteiverbot des Grundgesetzes eben nicht kannte und deshalb untergehen musste in Diktatur, Völkermord und so weiter. Es mangelte an Demokraten, die diese junge Weimarer Verfassung verteidigt hätten. Ja, es gab ja zum Beispiel keinen Massenstreik 32, 33 und so. Also da gibt es ganz viele Probleme. Jedenfalls das Weimar-Argument, wir haben die wehrhafte Demokratie, weil die Weimarer Republik in ihrer Verfassung so wehrlos war, das ist definitiv widerlegt. Da gibt es Studien schon längst, die das gezeigt haben. Wie gesagt, es gab die Republikschutzgesetze und auch die Möglichkeit, Organisationen und Parteien zu illegalisieren. Das heißt, kurz gesagt, das Weimar-Argument zieht nicht mehr. Wenn Sie sich, natürlich ist unser aller Sorge, ein zweites 33 muss natürlich unter allen Umständen verhindert werden. Aber meine These lautet, nicht mit dem Parteiverbotsartikel des Grundgesetzes, sondern Sie haben doch gesehen, das war doch sehr schön, so viele Leute sind auf die Straße gegangen. Und da wird konkret von der sogenannten Zivilgesellschaft die Demokratie verteidigt, aber nicht vom Verfassungsschutz und nicht von einem verbietenden Verfassungsgericht. Das ist so nicht nötig. Die Lehre aus Weimar heißt, Demokraten müssen ihre Demokratie verteidigen und nicht nur sich auf den Staat verlassen. Da muss sozusagen, wenn Horst Dreyer, ein bekannter Verfassungsrechtler, hat gesagt, wirksam kann sich die Freiheit nur durch sich selbst schützen. Und das ist die praktizierte demokratische Freiheit vieler Leute. Deshalb ist es ja auch so positiv und wichtig, dass so viele Leute gegen die AfD auf die Straße gegangen sind. Das ist tausendmal mehr wert als das ganze Gerede, welche Kriterien der Verfassungsschutz da gerade an Zitaten gesammelt hat.
Ja, bezüglich der Bedeutung der Demonstrationen bin ich voll bei Ihnen und ich hoffe auch einfach, dass das weitergeht und dass sich daraus eine Art Muster ableiten lässt. Ich möchte allerdings nochmal auf die Weimarer Geschichte zurückkommen, einfach weil diese historischen Analogien hier alles so super relevant sind. Ja, also wir landen leider Gottes immer in diesem Feld der Weimar und NS-Vergleiche, einfach weil das halt daher kommt. Also das ist ja quasi nicht nur eine blanke so eine intellektuelle Abkürzung sozusagen, sondern damit wurde das ja ganz, ganz häufig begründet. Deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen.
Ja.
Und wenn man quasi, also ich möchte ganz, ganz hart widersprechen, wenn Sie sagen, es ist nicht ganz klar, ob Links- oder Rechtsextreme letztlich gefährlicher waren. Ich glaube, das haben wir schon geklärt. Die Rechtsextremen waren gefährlicher. Das rechtfertigt keinesfalls die KPD, die ebenfalls eine demokratiefeindliche Partei war und die sofort den Stalinismus eingeführt hätte, wenn sie hätte können. Sie konnte nur nicht. Das sind wir wieder bei Potenzialität. Nee, die hatten einfach nicht die Macht da dazu. Und Sie haben ja auch schon erwähnt, ja, dieses berühmte Schlagwort von der Demokratie ohne Demokraten, das trifft natürlich auf eine bestimmte Art und Weise auch zu. Ich möchte aber an der Stelle auch nochmal ganz deutlich machen, weil Sie eben auch das Republikschutzgesetz und diesen Kram erwähnt haben. Das erfordert letzten Endes natürlich demokratische PolitikerInnen an den Entscheidungsgremien. Und das Hauptproblem der Jahre 1925 fortfolgende ist ja dann letztlich, dass da ein Reichspräsident hockt und dann über weite Strecken auch eine Reichsregierung, die selbst verfassungsfeindlich ist. Also ich meine, was Hindenburg tut in den Jahren ab 1930, ist ja letzten Endes verfassungswidrig. Auch da gibt es ja massenhaft Expertinnen und Experten, die das bescheinigt haben, dass diese ganze Nutzung des Artikel 48 ja überhaupt nicht,
Notverordnung, ja.
ja genau, dass diese ganze Notverordnungsgeschichte überhaupt nicht legal in Anführungszeichen war, sondern dass da dass das im Endeffekt der glatte Verfassungsbruch war. Und jetzt kann man das im Endeffekt für beide Seiten als Argument hernehmen, nämlich auf der einen Seite, was hilft mir dann ein Parteienverbot? Nee, das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch ein Argument dafür, eben wie wichtig es ist, dass die Leute, dass die Parteien, dass die PolitikerInnen, dass die EntscheidungsträgerInnen, dass die alle Demokraten sind. Also hätte es quasi eine Möglichkeit gegeben, einfach im Fantasieland sozusagen den Hindenburg von der Wahl auszuschließen, dann wäre das mit Sicherheit besser gewesen. Dass es nicht geht, sei überhaupt dahingestellt. Und ich habe noch einen letzten Punkt zu der Thematik, weil Sie ebenfalls erwähnt hatten, die NSDAP war ja immer wieder verboten. Da würde ich jetzt mal den Advocatus Diaboli machen und sagen, und es hat ja auch funktioniert. Ja, die wurden ja vor allem verboten nach dem gescheiterten Putsch von 1923 und waren dann verboten bis 28 oder
Ja,
27?
nicht durchgehend, nicht
Ja, nicht
ist ja
durchgehen, aber
länger.
ich meine, vielleicht ist es auch nur ist es ein Fall von Korrelation, ist nicht Kausalität. Das könnte man gegebenenfalls gelten lassen. Aber die NSDAP war in der Zeit, in der sie verboten war, praktisch unbedeutend. Und sie hat ihren Aufstieg begonnen mit dem Zeitpunkt, wo sie wieder legalisiert wurde, weil es ihr dann in der, weil sie dann in der Lage war, ihre Strukturen zu nutzen, den völkischen Beobachter zu drucken, Parteispenden einzutreiben und so weiter. Da würde ich jetzt mal provokant die These stellen, ist nicht gerade das Schicksal der NSDAP ein Beweis dafür, dass ein Parteiverbot durchaus positive Wirkungen haben kann? Und hätte die Weimarer Republik die NSDAP verboten gelassen, hätten wir keinen Adolf Hitler gehabt, weil der war ja auch von der politischen Beteiligung ausgeschlossen. Das musste ja aufgehoben werden, bevor der wieder anfangen konnte, Wahlkämpfe zu machen und sich aufstellen zu lassen.
Ja, wir sollten jetzt, ich zögere ein bisschen jetzt weiter in die Weimar-Diskussion einzusteigen. Da müssten wir über ganz viele Aspekte und Fakten reden und so weiter. Ich warne nur vor der Illusion, dass es sozusagen eine blütenreine Demokratie geben soll, an der nach ihren Kräften überhaupt keine rechts-links, den Extremismusbegriff finde ich fragwürdig, weil er so eine merkwürdige Arbeitsgrundlage des Verfassungsschutzes ist. Aber ne, sagen, sprechen wir von Rechts- und Linksradikalen. Und es ist so, in einer normalen Demokratie, was heißt normal? In den Demokratien empirisch, die Sie weltweit antreffen können, finden Sie keine Gesellschaften, wo es nicht Flügelparteien gibt, rechts, links oder auch fundamentalistisch, ideologisch, religiös und so. Sie finden auch keine moderne Gesellschaft, die ohne Kriminalität ist. Ich will nur sagen, tapfer dem ins Auge zu blicken, die Gesellschaft besteht nicht nur aus lupenreinen Demokraten. Und eine Demokratie ist ja gerade in ihren ganzen Prozeduren auf Integration angelegt. Das heißt, dass auch Flügelparteien, die vielleicht viel reden können, wenn sie aber, sagen wir mal, in Regierungen eingebunden werden oder wenn sie überhaupt in parlamentarische Verfahren als Opposition eingebunden werden, dass sie dann auch ein Stück weit sich mäßigen können. Jetzt will ich Ihnen mal vielleicht ein ketzerisches Beispiel nennen, was Ihnen nicht, jetzt nicht gefällt. Josef Joschka Fischer, schauen Sie sich mal diese Karriere an. Von Betriebsgruppe Revolutionärer Kampf, Häuserkampf, Polizisten verprügelt, dann in die Grünen eingetreten, also ein handfester Linksradikaler, der auch mal zugelangt hat, in die Grünen, dort einen mir sehr sympathischen Realo-Flügel, sehr prononciert mit Cohn-Bendit vertreten hat. Der Mann wird als Turnschuhminister von Holger Börner vereidigt, Titelgeschichte im Spiegel. Der Mann ist im Bundestag und der Mann wird dann krönt seine Karriere als Außenminister. Ja, also beweist das nicht, also Sie müssen jetzt nicht die AfD und die Grünen gleichsetzen, aber beweist es nicht, was dieses demokratische System, was Fischer als Linksradikaler abgelehnt oder verachtet hat, dass das eine große, große Kraft hat und dass es auch ermöglicht hat, ihn im Laufe seines Lebens und seiner Karriere bessere und andere Wege einzuschließen. Ich hab alte Broschüren, da warnt die CDU dafür, der SPD und sagt, wehe, ihr macht irgendwas mit den linksradikalen Grünen, dann wird die deutsche Demokratie untergehen. Ja, ich meine, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das alles nur so böse gemeint war von der CDU. Man war das noch nicht gewohnt. Aber man hat diese junge, grüne, wilde Partei sozusagen, da gab es ja sogar eine Verbotsdiskussion. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Sollen die Grünen verboten werden? Ja, da gibt es Literaturstellen, da wurde das von Politikwissenschaftlern diskutiert. Politiker haben auch gefordert, die Grünen nicht als Partei anzuerkennen, gar nicht an den Wahlen teilnehmen zu lassen. Man hat die Grünen vom Geheimdienst Überwachungsausschuss im Bundestag ausgeschlossen, weil man gesagt hat, die verraten sowieso alles. Und also verstehen Sie, es gab die Ausgrenzungstendenzen gegen die Grünen, die wir uns heute gar nicht mehr so vorstellen können. Ich freue mich, dass die deutsche Demokratie so stabil ist, dass sie auch diese Grünen integriert hat. Und ich bin optimistisch, dass sie auch einen Teil der AfDler integrieren können. Wie gesagt, sollten einige auf die Idee, auf den Weg der Gewalt gehen, da gibt es viele Mittel, sie zu stoppen. Aber wie gesagt, wir dürfen nicht dieses Präventionsdogma so hochhalten, dass wir die Demokratie, die wir schützen wollen, letzten Endes als Demokraten selbst beschädigen. Also da ist ein Grundwiderspruch. Und deshalb sage ich ja, das Parteiverbot, so wie es dort formuliert ist, ist eine Fehlkonstruktion. Da müssen wir aufpassen.
Ja. Also ich möchte auch nochmal wirklich deutlich machen, ich gehe nicht davon aus, dass die Gewalt das Problem ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Parteienverbot für diesen Zweck eigentlich gemacht ist, weil die SRP und die KPD haben ja auch keine Gefahr durch Gewalt gehabt, sozusagen. Weil mir eben scheint, wie Sie es selber schon sagen, ja, da gibt es genügend Abwehrmechanismen. Kein Staat wird es dulden, dass gegen ihn mit Gewalt vorgegangen wird. Und da möchte ich jetzt auch nochmal das Nazi-Argument auspacken. Das hat die NSDAP ja auch nicht getan. Weil wann sind sie gescheitert? Als sie es mit Gewalt versucht haben, 1923. Wann hat es geklappt? Als sie diesen Pfad der Legalität benutzt haben. Und ich würde schon argumentieren, es sei denn, Sie wollen mir da widersprechen, dass quasi gegen diesen Pfad der Legalität, also gegen diesen Missbrauch demokratischer Institutionen in Anführungszeichen, das Parteienverbot konstruiert worden ist, auch wenn das diese Funktion möglicherweise nicht erfüllt. Aber das ist ja die Gefahr, die tatsächlich die reale ist letzten Endes. Also ich erwarte von der AfD selbst keinerlei Gewaltanwendung. Ich gehe davon aus, dass sie stets quasi rhetorisch sich davon distanzieren wird, und dass sie peinlich darauf achten wird, nicht mit Gewalt in Verbindung zu kommen. Und dass Leute, also angenommen, wir haben irgendwelche AfD-Leute, die würden das anwenden, dann würden die auch rausschmeißen oder so, weil das viel zu wichtig ist, dass sie diesen legalen Anschein bewahren. Also dagegen richtet sich das ja gar nicht. Die eigentliche Gefahr ist ja tatsächlich die, das benutzen wir immer wieder die Grünen, ja, mit dem Marsch durch die Institutionen. Das ist ja gewissermaßen die eigentliche Idee dahinter. Und wir haben jetzt mit den Grünen natürlich das Glück gehabt, dass die nie eine verfassungsfeindliche Partei waren, die versucht hat, diese Ordnung umzuwerfen. Ja, die Debatte war im Rückblick betrachtet, und im Rückblick ist man natürlich immer schlauer, entsprechend hysterisch. Und das ist auch verständlich in meinen Augen aus der Sicht, weil ja die 80er Jahre Grünen ein völlig anderer Verein sind als der, den Joschka Fischer dann danach leitet. Ja,
Ja, ich muss
das
gerade
ist
mal ein Zeichen geben. Oder,
als der
ja.
Verein, den Joschka Fischer danach erleitet. Ja, das ist, und da sind sie tatsächlich etwas schiefgewickelt. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Mir ist es ebenso sympathisch. Ja, also die Integrationskraft von solchen Leuten, dass unser Staat die Möglichkeit hat, diverse Radikale, man kann ja Otto Schily noch in den Raum schmeißen, ja, da dann tatsächlich zu integrieren. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Leute von der radikalen Rechten, gerade während der Adenauerzeit, die dann sich eben vergleichsweise geräuschlos in die CDU integriert haben. Zwar mit politischen Positionen, die ich furchtbar finde, aber nichtsdestotrotz, die im demokratischen Spektrum unterkommen, sozusagen. Ja, überhaupt keine
Aber
Frage.
Sie.
Nur, was machen wir mit den Leuten, die das nicht tun? Wir haben kein Problem, wenn die so à la Horst Mahler in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwinden.
Naja, er sitzt ja schon lange im Gefängnis.
Genau, mit solchen Leuten ist überhaupt kein Problem. Damit wird der
Zum
Rechtsstaat
Frontier gezogen.
überhaupt fertig. Wir haben halt bisher das Glück gehabt, dass wir noch nie in der Situation waren, wo eine politisch kompetente, extremistische, und ich benutze den Begriff einfach mal, Person in die Nähe realer politischer Macht gekommen ist. Also wir hatten in der Bundesrepublik einfach noch kein Björn-Höcke-Szenario. Und vielleicht täuschen wir uns alle. Und Björn Höcke wird, wenn die CDU mit dem eine Koalition machen würde, quasi eingehegt, und die AfD wird entzaubert und das alles klappt hervorragend. Das mag alles sein. Nur wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein Problem und dann sind wir wieder in der Zu-spät-Debatte.
Ja.
Ja, da sind wir einfach immer in diesem Spannungsfeld.
Aber wir müssen da konkreter bleiben. Also, die AfD zu messen an den Unterstellungen und Hochrechnungen ihrer politischen Gegner, also zu denen ich übrigens auch zähle, habe ich ja schon gesagt, es ist nicht fair, denen zu unterstellen, sie wollten die Demokratie abschaffen, sie wollten eine Wannsee-Konferenz 2.0 veranstalten und so weiter. Es wird viel gesagt, wenn der Tag lang ist. Da werden vollmundige Parolen auch in den Mund genommen. Und das muss man alles mal kühl betrachten und vor allen Dingen dann schauen, was tun die Leute? Ja, sie können jetzt noch niemanden deportieren. Sie müssen erstmal viele Gesetze ändern. Und dazu müssen sie eine Mehrheit haben oder sie müssen wenigstens einen Koalitionspartner haben. Das heißt also, sie müssten mir zeigen, wo ist jetzt die Schwelle erreicht, dass die AfD hier nicht mehr tragbar ist, dass wir nicht mehr mit ihr diskutieren und streiten und sie auch politisch in ihre Schranken weisen, natürlich auch durch Wahlen hoffentlich. Sie müssten mir sagen, dass jetzt schon der Punkt erreicht ist, wo die so gefährlich geworden sind, dass wir mit ihnen über demokratische, normale Verfahren nicht mehr fertig werden. Das sehe ich überhaupt nicht. Die AfD ist stigmatisiert, sie ist boykottiert, sie hat nach 7 Jahren noch keinen Bundestagsvizepräsidenten, ihre Stiftung soll kein Geld bekommen. Also diese Boykott-Sache läuft seit Jahren. Sie ist zwar nicht wirklich erfolgreich, würde ich sagen, aber das versucht man. Die sogenannte Brandmauer, das kennen Sie ja auch, den Begriff, hält noch. Und ich weiß auch nicht, ob die Welt untergeht, wenn die AfD irgendwo an einer Regierung teilnimmt. Also das würde man erst mal abwarten und schauen. Und es ist nicht so, dass immer alles zu spät ist. Und ich muss noch eins sagen, Ihre Idee, dass wir sozusagen so eine verfassungspädagogische Keule haben und als Mehrheitsdemokraten sozusagen gewissen Minderheiten sagen, nee, also so geht es nicht, wenn ihr so redet, werden wir euch verbieten lassen. Also das ist sozusagen, ich glaube, das ist ein zu klinisch aseptisches, reines Bild von Demokratie. Sie haben im Kopf, und das ist aus guten Motiven natürlich, dass die Demokratie im Prinzip der Streit unter Demokraten ist. Aber da, glaube ich, liegt ein fundamentaler, ja, wenn nicht Fehler, aber jedenfalls ein Problem, sagen wir mal. Die Demokratie hat schon immer, denken Sie an klassenkämpferische Parteien, denken Sie an kommunistische Parteien. Die Demokratie hat sich ja gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie auch Parteien legal geduldet hat, auch in vielen Ländern und Geschichten, die Flügelparteien waren und die vielleicht auch Ideen hatten, die antidemokratisch, stalinistisch und wie auch immer waren. Aber es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht und da muss man einen politischen Pragmatismus haben. Und wie gesagt, ich glaube, es ist eine negative und keine anstrebenswerte Utopie, wenn Sie sagen, im Prinzip wollen wir hier so eine aufgeräumte Demokratie haben, dass so Leute wie Höcke daran nicht teilnehmen. Das halte ich für einen Fehler, weil selbst in ihren wirren Ideen oder in anderen Ideen tragen sie ja zum Meinungsbildungsprozess teil. Wir müssen lernen, uns an denen abzuarbeiten. Wir müssen lernen, mit denen zu diskutieren, auf allen Ebenen. Auch Journalisten müssen das lernen, meines Erachtens. Und so funktioniert Demokratie. Also da bitte ich oder gebe zu bedenken, also dass eine Demokratie nur mit Demokraten ist historisch und empirisch, also das haut hinten und vorne nicht hin. Die Demokratie besticht gerade durch ihre Möglichkeit, auch mit Antidemokraten auf der friedlichen Ebene erstmal umzugehen.
Also ich möchte an der Stelle quasi auch eine Klarstellung machen. Ich halte ein AfD-Parteiverbot aktuell für komplett unrealistisch. Also ich glaube, ich strebe das auch nicht an. Ja, also ich würde jetzt quasi dastehen, wenn das jetzt aus heiterem Himmel kommt, sozusagen, allein von meinen politischen Präferenzen her, wäre ich da nicht abgeneigt, um es mal so zu sagen. Und wenn es quasi vom Bundesverfassungsgericht kommt, dann traue ich denen auch zu, dass das demokratiepolitisch einigermaßen vertretbar ist. Aber aktuell und zur Stunde sehe ich das auch nicht. Ich denke auch nicht, wie Sie schon sagen, diese Vorwürfe, die AfD plant, die Wannsee-Konferenz 2.0, halte ich auch für komplett überzogen. Ja, da ist diese Remigrationsdebatte auch so ein ganz klein bisschen außer Kontrolle geraten. Ich denke, was definitiv der Fall ist, ist, dass diejenigen Leute, die das gesagt haben, und es ist ja wirklich nicht nachgewiesen, dass das innerhalb der AfD konsensfähig ist, das wäre ja quasi mal Schritt 1 an der ganzen Geschichte. Aber die Leute, die das gemacht haben, sozusagen, dass die in einem Spektrum sind, wo man sagen muss, das lässt sich mit den grundgesetzlichen Mitteln gar nicht machen und es hat diese und jene schrecklichen Konsequenzen, da sofort. Aber das reicht eben nicht aus, um die Partei zu verbieten. Da muss man dann gegebenenfalls wegen Volksverhetzung oder Bildung einer kriminellen Vereinigung oder whatever gegen diese Einzelpersonen dann gegebenenfalls vorgehen. Das ist ja nicht das große Problem. Ich denke auch, dass es mittelfristig unvermeidbar ist, dass es zu einer Koalition unter Einschluss der AfD kommen wird. Die Partei, die wird nicht wieder weggehen.
Ja,
Das sehe ich absolut.
interessant, danke. Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, Sie würden auch aktuell hier und heute ein AfD-Verbot befürworten
Nein,
im Kern.
nein.
Ja,
Also
war ein Missverständnis.
ich sehe durchaus, dass die AfD eine latent verfassungsfeindliche Partei ist, je nachdem vor allem nach Landesverband. Also wenn man es den Landesverband Thüringen nehmen, den sofort. Bei den anderen kenne ich mich teilweise zu wenig aus, aber ich denke, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was das anbelangt. Ich bin tatsächlich kein kein Befürworter aktuell eines solchen Verbots, wenn auch für mich die Argumente der Praktikabilität so ein bisschen überwiegen, einfach weil ich es juristisch nicht sehe. Aus meiner Laienperspektive, ich kann mir nicht vorstellen, dass das aktuell erfolgreich durchgehen würde.
Okay.
Schlichtweg aus formalen Motiven und weil eben der Großteil dieser Partei noch nicht so weit ist. Ich habe allerdings durchaus Befürchtungen, und ich sehe es nicht ganz so entspannt, sagen wir es mal so, mit der Regierungsbeteiligung. Also ich quasi auf juristischer Ebene bin ich völlig bei Ihnen. Ich glaube, wir unterscheiden uns da eher in der politischen Beurteilung. Also ich habe ein viel größeres politisches Investment in die Brandmauer, würde ich mal so sagen, dass wir quasi diese Leute politisch und gesellschaftlich ausschließen, dass wir das quasi tabuisieren, was die tun, was ja auch ein Teil der politischen Debatte ist. Ja, als Seitenbemerkung, ich halte es für ein ganz häufiges Missverständnis zu sagen, das widerspricht der Meinungsfreiheit, das ist überhaupt nicht der Fall. Ja, eine Gesellschaft wird immer definieren, sozusagen, was in den Bereich des Sagbaren gehört und was nicht. Da hat der Staat gegebenenfalls nichts drin verloren. Aber wenn die Gesellschaft quasi beschließt, wir finden etwas indiskutabel, wir finden das ganz, ganz schrecklich, dann ist es ein wichtiger Abgrenzungsprozess und den haben wir immer und bei allem Möglichen, ne? Also von daher, ich gehe eher in diese Richtung und ich habe eben die Befürchtung, dass wenn es zum Beispiel zu einer Koalition kommt mit Björn Höcke, was überzogen ist, ist die Vorstellung, dass dann quasi sofort die Hakenkreuzfahnen hochgezogen werden, dass neue KZs entstehen und dass wir quasi
Buchenwald
Buchenwald
kann er ja
aufmachen.
dann neu
Ja, das ist
aufsetzen.
Quatsch. Aber ich denke auf der anderen Seite, die viel realere Gefahr und die besseren Analogien sind solche Entwicklungen, wie wir sie in Polen oder in Ungarn erlebt haben und teilweise auch in den USA sehen. Das sind einfach Beschädigungen des demokratischen Gemeinwesens und die sind dann eben so schnell auch nicht rückgängig zu machen.
Ja, da muss man aufpassen, wenn ich einstreuen darf. Da ist die Diskussion über die Sicherung des Verfassungsgerichts, also wie es besetzt wird, wie die Richterstellen besetzt werden. Das ist eine sehr wichtige und prozedural angelegte Diskussion, die ich viel wichtiger finde. Wenn Sie schon auf die rechtliche Ebene gehen, vergessen Sie erstmal das Parteiverbot und auch die Grundrechteverwirkung gegen Höcke. Das ist auch nicht zielführend sozusagen. Aber Sie können, wenn Sie das Verfassungsgericht und seine Unabhängigkeit sichern, die zum Teil nur in einem Bundesgesetz gesichert ist, wenn Sie das noch in die Verfassung reinschreiben, dann müsste die AfD oder ähnliche Kräfte ja erstmal eine Zweidrittel verfassungsändernde Mehrheit haben. Und diesen Weg finde ich gut. Vielleicht darf ich noch was Analytisches sagen. Der Zeithistoriker Ulrich Herbert, emeritiert, Freiburg hat er gelehrt, neuere deutsche Geschichte und Zeitgeschichte. Er wurde gefragt in einem Interview der Süddeutschen Zeitung, und wir waren ja gerade bei dem Thema Umgang mit der AfD hier und heute. Da wurde er gefragt, was wäre aus Ihrer Sicht ein kluger politischer Umgang der demokratischen Parteien mit der AfD? Er antwortet, die demokratischen Parteien sind in einer schwierigen Situation. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder man grenzt sich klar ab und die AfD klar aus, wie bisher. Das zeigt bis jetzt allerdings wenig Wirkung und es ermöglicht der AfD, sich als die einzig wahre Opposition zu inszenieren. Oder zweitens, man geht auf sie zu, bis hin zu Koalitionen oder Tolerierungsbündnissen, so wie es übrigens in einigen europäischen Staaten schon geschieht. Das geht allerdings, Sie nannten Polen, Ungarn, an die Substanz von Demokratie und Rechtsstaat. Und das könnte man, wie Herbert jetzt auch sagt, in Polen sehen, das kann man in Ungarn sehen und jetzt vielleicht noch in Italien erleben. Oder drittens, man verbietet die AfD und ihre Nebenorganisationen, geht gegen sie vor in aller Härte und repressiven Konsequenz. Das könnte vermutlich nur eine konservative Regierung durchsetzen. Und jetzt die Schlussfolgerung, es würde zu einer enormen Polarisierung im Lande führen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und Herbert schließt, ich bin mir nicht sicher, welche der drei Optionen man sich wünschen sollte. Also
Ja, so geht's mir auch.
das ist gut gesagt, der ganze Rahmen, wenn wir uns fragen als Demokraten, wie gehen wir mit denen um? Ich wollte noch mal betonen, wir können entschieden politische Gegner sein. Ich lehne jede Feinderklärung ab. Weil das ist die Ausgrenzung, dann sagt man nämlich den Leuten, ihr gehört eigentlich nicht dazu. Und ich meine, auch der politische Gegner der Demokratie, solange er friedlich bleibt, ist erstmal ein Teil der Debatte. Und eine vorweggenommene Verfassungstreue und Sanktionierung durch Verbote sollte man auf jeden Fall nicht machen. Also das finde ich wirklich sehr wichtig. Ich muss mal auf den alten Liberalen zu sprechen kommen. Ralf Dahrendorf hat 1965 diese große Studie Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, da hat er Folgendes gesagt, damals gab es noch die deutsche Teilung, muss man heute hinzu sagen, die wurde als deutsche Frage bezeichnet. Dahrendorf hat kurz und bündig in dieser Studie geschrieben, die deutsche Frage, die damals immer als Frage der deutschen Einheit verstanden wurde, die deutsche Frage ist die Frage nach den Hemmnissen der liberalen Demokratie in Deutschland. Und mein Unbehagen mit der ganzen streitbaren Demokratie geht darauf, es sind die Ausnahmetatbestände des Illiberalen. Und da muss die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die gut und demokratisch etabliert ist, an sich auch noch arbeiten, finde ich.
Also ich teile Ulrich Herberts Unsicherheit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es genauso. Ich habe keinerlei sichere von diesen drei Optionen sozusagen und mir fällt auch nichts anderes ein, was es dann noch geben sollte außer diesen drei Optionen. Mir ist auch völlig unklar, was da davon der beste Weg ist. Und mir sind auch meine eigenen Limitationen so ein bisschen klar, weil natürlich eine Koalition mit der AfD, die ist für mich aus quasi schon allein programmatischen Gründen ein solches Thema, dass ich das ja gar nicht will, dass das die beste Option ist. Ja? Da blockiert ja quasi alles in einem. Ja, das ist ja genauso wie bei der CDU und der FDP jede Vorstellung blockiert hat, dass man die Klimakleber vielleicht am besten einfach ignoriert, anstatt damit der ganzen Härte des Rechtsstaats zu drohen. Ja, das war denen völlig ein Dorn im Auge. Das konnten die nicht denken ohne kognitive Dissonanz. Und ich glaube, so geht es mir natürlich mit einer möglichen CDU-AfD-Koalition. Das wäre für mich politisch gesehen schon ein ziemlicher Albtraum. Da möchte ich auch ganz ehrlich sein, was das angeht. Deswegen kann ich da natürlich auch nicht als unvoreingenommener Beobachter agieren. Dasselbe gilt aber natürlich blöderweise für die Konservativen und Liberalen auch, weil für die natürlich die Koalition mit der AfD immer die Versuchung darstellt, dass sie da ihre Ziele in möglicherweise reinerer Form vervollständigen könnten, als mit zweifellos demokratischen Parteien wie der SPD oder den Grünen. Ja, also wir sind quasi alle Opfer unserer eigenen politischen Präferenzen und ideologischen Einstellungen
Das stimmt, ja.
und werden das nicht los. Wir können kein Experiment fahren und zurückgehen. Und wenn wir uns irren, hat das teilweise und potenziell dramatische Konsequenzen.
Ja. Darf ich sagen?
Und das alles in diesem Spannungsfeld sozusagen bewegen wir uns. Und das macht es einfach wahnsinnig schwierig, finde ich.
Ja, es ist gut, politisch reflexiv sich selbst auch ein Stück mal zu beobachten. Wie sind meine Affekte? Wie sind meine politischen Präferenzen? Das finde ich einen sehr guten Ansatz, den Sie eben so genannt haben. Aber bitte denken Sie daran, was die CDU für Bauchschmerzen hatte, dass die Sozialdemokraten die Grünen als Mehrheitsbeschaffer sich besorgen. Da wurde auch der Untergang der Demokratie an die Wand gemalt. Wie gesagt, es sind nicht alle Parteien dasselbe. Aber wenn wir jetzt vom pluralistischen Ansatz her denken, können Koalitionen oder Bündnisse, wie gesagt, zu schlechten oder zu falschen Ergebnissen führen. Nur es ist so, die Deutschen müssen lernen, die freie Gesellschaft, die offene Gesellschaft hat auch offene Flanken und sie birgt Gefahren. Das ist das Wesen der Demokratie. Sie können keine Demokratie praktizieren und jede Gefahr sozusagen von vornherein ausschließen. Da würde ich plädieren, ein bisschen Mut zu haben. Und ich habe Es gibt Hans Kelsen, das ist ein berühmter Rechtstheoretiker und Verfassungsrechtler, der kommt aus Österreich, war dort Verfassungsrichter, musste vor den Nazis von der Uni Köln fliehen, ist in den USA gelandet und er hat nach der Niederkämpfung Nazi-Deutschlands 1953 über das Problem des Schutzes der Demokratie nachgedacht. Vielleicht, das ist eines meiner, ich gebe es gerne zu, Lieblingszitate. Vielleicht darf ich das jetzt, wir sind ja bald auch schon so ziemlich gegen Ende des Gesprächs, vielleicht darf ich das mal kurz zitieren, weil ich finde, da, das sind wesentliche Motive, die wir eben auch besprochen haben, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also Kelsen, Hans Kelsen sagt 1953, aber kann Demokratie tolerant bleiben, wenn sie sich gegen antidemokratische Umtriebe verteidigen muss? Sie kann es in dem Maße, als sie friedliche Äußerungen antidemokratischer Anschauungen nicht unterdrückt. Gerade durch solche Toleranz unterscheidet sich Demokratie von Autokratie. Demokratie kann sich nicht dadurch verteidigen, dass sie sich selbst aufgibt. Und jetzt noch hinzu, konkreter, es mag mitunter schwierig sein, eine klare Grenzlinie zu ziehen zwischen der Verbreitung gewisser Ideen und der Vorbereitung eines revolutionären Umsturzes, eines Umsturzes überhaupt. Demokratie, aber von der Möglichkeit, diese Grenzlinie zu ziehen, hängt die Möglichkeit ab, Demokratie aufrechtzuerhalten. Es mag auch sein, dass diese Grenzziehung eine gewisse Gefahr in sich schließt. Aber es ist das Wesen und die Ehre der Demokratie, diese Gefahr auf sich zu nehmen. Also das sozusagen, das wäre mein Mantra, wenn ich eins haben müsste, wäre es dies.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich werfe einfach auch noch mal ein Zitat in den Ring, weil Zitate sind super. Ich bediene dann einfach mal den Popper, weil
Ja.
den haben wir heute noch gar nicht genannt und das Bullshit-Bingo ist ansonsten ja gar nicht komplett, ja. Er sagt nämlich, weniger bekannt ist das Paradoxon der Toleranz. Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Und ich glaube, das können wir dem gesamten Publikum wie uns selbst so ein bisschen als Hausaufgabe mitgeben, darüber mal zu reflektieren
Ja.
und nachzudenken. Ich habe vielleicht noch eine Nachricht zum Ende, die Sie möglicherweise auch beruhigt. Ich habe nämlich ge just am gestrigen Tage im Unterricht die Frage eines AfD-Parteiverbots diskutiert und die Klasse war geschlossen dagegen. Also von daher, ich glaube, Sie finden auch in der Bevölkerung von dieser anekdotischen Evidenz her keine Mehrheit für ein Parteiverbot.
Ja, die Umfragen sagen ja auch interessant, Sie sind also als Lehrer tätig, verstehe ich daraus. Ja, die Umfragen sagen ja so ungefähr halbe halbe, da ist das Land gespalten. Zu Popper wollte ich noch mal ganz kurz anmerken, das kann ich mir nicht verkneifen. Ja, auf dieser hohen Abstraktionsebene hat er völlig recht. Und es ist auch von Kelsen und von mir auch nicht bestritten, dass die Demokratie natürlich das Recht hat, sich zu verteidigen gegen die Leute, die die Demokratie abschaffen wollen, weil wir sind ja nicht uninteressiert, wir wollen die Demokratie verteidigen. Der Hund liegt da begraben, salopp gesagt, welche Mittel wir anwenden zu diesem Ziel. Natürlich ist es klar, die Demokratie soll und darf und muss sich selbst verteidigen. Aber, und das ist das schwierige praktische Problem, und da, das haben wir ja jetzt sehr intensiv diskutiert, wie tut sie das? Was sind die angemessenen Mittel? Und wo ist sozusagen die Balance zwischen Einschränkung von Freiheit präventiv und Verteidigung der Demokratie. Also da, gut, aber auf dem Punkt, auf der Ebene können wir uns gut treffen. Ich finde es interessant, stelle mir vor, es wird nicht oft in der Schule das AfD-Verbot diskutiert. Das ist ja doch ein sehr prekäres, brisantes Thema.
Ja gut, wir haben im quasi noch so als Blick in den Maschinenraum, wir haben halt im Bildungsplan die Thematik von Extremismus, von wehrhafter Demokratie. Der ganze Kram steht alles im Bildungsplan. Und es wäre ja jetzt sehr merkwürdig, wenn ich im Politikunterricht nicht dieses aktuelle Beispiel aufgreifen würde. Also von daher, nee, das ist schon sehr aktiv in den Bildungsplänen verankert. Das ist ja eines der Felder, mit dem die AfD ganz große Probleme hat, muss man ja sagen, dass das im Unterricht thematisiert wird. Und ich hoffe, dass das gerade zitierte Ergebnis Ihnen zeigt, dass ich das durchaus neutral rüberkriege.
Ja, interessant, aber waren wirklich alle dagegen,
Es
gegen
hat
ein.
niemand dafür argumentiert. Also ich habe jetzt nicht
Ach so,
quasi
ach, Sie haben keine
direkte
Abstimmung
Abstimmung
gemacht.
gemacht. Aber die mussten sich, ich habe quasi zwei Texte aus dem Internet rausgesucht, zwei Artikel, einer war pro, einer war contra, habe die Argumente rausarbeiten lassen, dann mussten sie sich die gegenseitig vorstellen, damit man beide Seiten gehört hat und dann habe ich gesagt, so, und jetzt will ich quasi wissen, wo ihr rauskommt und ich habe dann so von der Hälfte ungefähr, habe ich Meinungsbild dann bekommen, ich kann ja nicht alle dran nehmen, dann ist ja meine Stunde rum, ja. Aber die waren alle dagegen.
Ja, und mich würde interessieren, die beiden Texte, die würden mich interessieren. Können
Kann ich
Sie
Ihnen
die mal
zuschicken?
schicken? Die würde ich gerne lesen mal.
Ja, kann ich gerne tun. Gut,
Gut.
dann
Ja.
werde ich und natürlich allen anderen Interessierten auch, also wenn das Publikum hier auch ein großes Interesse hat, ich werde die einfach mit in die Shownotes packen, dann könntet ihr der Vollständigkeit und der Transparenz halber ebenfalls lesen. Herr Mayer, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war unglaublich aufschlussreich und lehrreich. Ich hoffe, das Gleiche gilt für unser Publikum und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Herr Sasse, ich danke für Ihr Interesse und für Ihre munteren und wirklich kräftigen Fragen und Nachfragen. Danke.